Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Heute soll es um eine fragwürdige deutsche Tugend gehen. Ausnahmsweise nicht ums Sparen, sondern ums Exportieren. Viele Jahre lang war Deutschland Exportweltmeister. Mittlerweile ist die Bundesrepublik nur noch auf Platz 3 der Weltrangliste hinter China und den USA. Dennoch bleibt die deutsche Volkswirtschaft stark vom Export abhängig und erwirtschaftet weiterhin große Exportüberschüsse. Wir wollen uns daher fragen, welcher Ideologie folgt diese Politik?
Ja, oder ist es überhaupt eine Ideologie? Immer wieder wird ja diese Exportpolitik der Bundesrepublik kritisiert, teilweise von anderen Staaten, die Handelsungleichgewichte monieren, teilweise aber auch von Ökonomen. Ganz besonders finden es viele Keynesianer schlecht, mitunter auch verrückt, dass Deutschland so viel exportiert, und verweisen auf die nationale und internationale Ungleichheit, die daraus resultiert und sich immer weiter verstärkt. Wir wollen in dieser Episode in die Wirtschaftsgeschichte blicken, um zu verstehen, warum so viele deutsche Politiker und Ökonomen seit 100 Jahren der Meinung sind, dass Deutschland ein Exportland werden muss. In einer zukünftigen Folge wollen wir uns dann ansehen, mit welchen Mitteln diese Politik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Erfolg hatte.
Wir widmen uns also in zwei Schritten dem deutschen Exportweltmeistertum. Heute geht es nur darum, wieso in der deutschen Politik überhaupt die Idee aufkam, man müsse viel exportieren. Wir werden heute sehen, dass das keineswegs reine Ideologie war, sondern von bestimmten wirtschaftspolitischen Realitäten des frühen 20. Jahrhunderts herrührte. Bevor wir das genauer erklären, wollen wir aber kurz darauf hinweisen, dass am vergangenen Wochenende die neue Folge von Wohlstand für alle Literatur erschienen ist. Wir sprechen über Jane Austens wunderbaren Liebesroman Verstand und Gefühl.
Ja, manche kennen den vielleicht auch unter dem englischen Titel Sense and Sensibility. Wer uns bei Patreon oder Steady unterstützt, der kann diese Folge und alle vergangenen Episoden hören. Und in den kommenden Monaten warten wir mit weiteren Highlights auf, etwa mit Bertolt Brechts Mutter Courage, oder wie es bei der FDP heißt, Oma Courage, und mit John Strelitzkys Café am Rande der Welt. Die Links findet ihr wie immer in der Beschreibung. Vielen Dank für eure Unterstützung.
Schärfen wir erst einmal ein bisschen die Begriffe. Was bedeutet es überhaupt, wenn ein Land Exportweltmeister ist? Exportweltmeister ist das Land, dessen Volkswirtschaft global am meisten Waren und Dienstleistungen exportiert. Der Wert dieser Waren und Dienstleistungen wird in der globalen Leitwährung schlechthin, nämlich dem Dollar, gemessen. Sehen wir uns das am Beispiel des vergangenen Jahres an. 2023 war China Exportweltmeister und exportierte Waren und Dienstleistungen im Wert von knapp 3,4 Billionen US-Dollar. Auf Platz 2 kamen die USA mit knapp 2 Billionen Dollar. Auf dem dritten Platz dann Deutschland mit knapp 1,7 Billionen Dollar, also nur halb so vielen Exporten wie China.
Ja, und dann folgen auf Platz 4 die Niederlanden mit wiederum knapp halb so viel Exporten wie Deutschland. Als fünftes kommt Japan, und ab dann werden die Abstände zwischen den Nationen immer geringer. Wir halten fest, die größten Exportnationen sind mit Abstand China, die USA und Deutschland. Nun hast du, Wolfgang, eben festgestellt, dass China doppelt so viel exportiert wie Deutschland. Klingt erstmal nach wahnsinnig viel, fast möchte man ausrufen, wow, China hat ein doppelt so hohes Exportvolumen wie die Bundesrepublik, die immerhin von 2003 bis 2008 durchgehend noch Exportweltmeister war, also bis vor knapp 15 Jahren. Aber so richtig viel kann man an diesen Zahlen in Wahrheit nicht ablesen. Das ist immer das Problem mit absoluten Zahlen. Wir dürfen ja nicht vergessen, China ist 17 Mal so bevölkerungsreich wie Deutschland. China hat ein knapp 4,5 Mal so hohes BIP wie Deutschland. Und wenn man jetzt also wirklich die Abhängigkeit eines Landes von Exporten verstehen möchte, dann lohnt es sich schon eher, auf die sogenannte Exportquote zu blicken. Und die Exportquote wird berechnet, wenn wir das Exportvolumen durch das BIP teilen. Seit 2006 lag die deutsche Exportquote zwischen 40% und 50%. Zum Vergleich, in China lag man zuletzt bei ca. 20%.
Auch diese Kennzahl ist mit Vorsicht zu genießen, denn immerhin enthalten die deutschen Exporte auch Vorprodukte aus anderen Ländern. Wenn Deutschland beispielsweise ein Auto exportiert, dann sind in diesem Auto auch Kabelstränge aus Polen enthalten, die in den Wert des Exports mit reinspielen, jedoch nicht das deutsche BIP erhöhen. Trotz dieser statistischen Ungenauigkeit ist es bemerkenswert, wie groß die Diskrepanz zwischen Deutschland und China ist. Deutschlands Exportquote ist fast doppelt so hoch wie die Chinas. Und so oder so können wir festhalten, Deutschland ist in besonderem Maße auf Exporte angewiesen. Mehr als jeder vierte Arbeitsplatz hierzulande hängt laut dem Statistischen Bundesamt am Export. Was wir an diesen Vergleichen ablesen können, dass ein Land Exportweltmeister ist, muss also nicht bedeuten, dass es besonders exportabhängig ist. Ein Land wie China mit einer derart großen Volkswirtschaft hat selbst bei einer viel niedrigeren Exportquote höhere Chancen, Exportweltmeister zu werden als die Bundesrepublik.
Ja, Exportweltmeister ist eben nicht, wer im Verhältnis zum BIP besonders viel exportiert. Stattdessen wird der Exportweltmeister in absoluten Zahlen bestimmt, gemessen in Dollarwerten. Und wir müssen noch ein zweites Missverständnis aufklären. Dass ein Land Exportweltmeister ist, muss keineswegs bedeuten, dass es einen Exportüberschuss hat. Von einem Exportüberschuss oder Außenhandelsüberschuss spricht man, wenn ein Land mehr exportiert, als es importiert. Umgekehrt, wenn man mehr importiert, als man exportiert, hat man ein Defizit. Und wie gesagt, sind die USA Export-Vize-Weltmeister. Ja? Also sie exportieren am zweitmeisten Waren und Dienstleistungen global. Trotzdem handelt es sich um ein Defizitland, das mehr importiert als exportiert. Das liegt an der besonderen Rolle der USA und des Dollars. Auch Japan, immerhin Platz 5 der Exportweltrangliste, hat immer wieder ein Außenhandelsdefizit. Es ist also rein theoretisch sogar möglich, dass man Exportweltmeister und Defizitland in einem ist.
Jetzt haben wir begriffliche Klarheit geschaffen und einen Überblick über die gegenwärtige Lage erhalten und wollen wir erörtern, wieso deutsche Politiker und auch Wirtschaftswissenschaftler seit über einem Jahrhundert so stark auf den Export drängen. Aufschluss gibt das kürzlich erschienene Buch Exportweltmeister – Geschichte einer deutschen Obsession des Wirtschaftshistorikers Jan Ottmar Hesse. Hesse beschreibt ausführlich, wie das ökonomische Denken im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert sich in vielen Ländern und auch in Deutschland um den Warenexport drehte.
Ja, und laut Hesse galt das sowohl für die Freunde des Freihandels, die möglichst wenig Handelsbarrieren zwischen den Ländern wollten. Es galt aber auch für die Vertreter eines Protektionismus. Friedrich List, einer der bekanntesten deutschen Nationalökonomen des 19. Jahrhunderts, nachdem auch ganz in der Nähe von mir hier ein Platz benannt ist, der war beispielsweise ein Vertreter des Exportprotektionismus. Heißt, Deutschland sollte nach seiner Lesart zu einer Wirtschaftsmacht werden, indem es auf Handelsbarrieren und Exportförderung setzte. In seinem Buch »Das nationale System der politischen Ökonomie« schrieb List: Man kann als Regel aufstellen, dass eine Nation umso reicher und mächtiger ist, je mehr sie Manufakturprodukte exportiert, je mehr sie Rohstoffe importiert und je mehr sie an Produkten der heißen Zone konsumiert.
Lists Idee lautet also, Deutschland soll Rohstoffe importieren und Fertigprodukte exportieren. Diese Idee dürfte manchen bekannt vorkommen. Letztlich handelt es sich um eine modernisierte Fassung des Merkantilismus des 17. Jahrhunderts. Jean-Baptiste Colbert, der Finanzminister von Ludwig XIV., machte diese Wirtschaftstheorie populär. Ein Land kann laut dieser Theorie großen Wohlstand erlangen, indem es möglichst wenig importiert und wenn importiert wird, dann nur Rohstoffe und Vorprodukte. Die anspruchsvollere Verarbeitung der Rohstoffe sollte dann im eigenen Land stattfinden, in diesem Fall im absolutistischen Frankreich. Durch den Exportüberschuss sollten dann Gelder in die klammen Staatskassen gespült werden. Diese Strategie hat gleich zwei Vorteile. Erstens wird dadurch die heimische Privatwirtschaft gestärkt. Zweitens wird der Machtapparat des Staates abgesichert. Und diese Idee, dass man nur Vorprodukte oder Rohstoffe importieren will und dass man aber nach draußen, also exportieren will, was verarbeitet ist, das ist natürlich etwas, was wir heute auch laufend vorfinden und was ja auch viele Schwellenländer beschäftigt, die ganz stark Rohstoffe oder Vorprodukte exportieren, sie aber wissen, naja, es wäre viel einträglicher, wenn sie auch die Verarbeitung übernehmen würden von Nickel oder sonst irgendwas und würden das dann exportieren, dass sie damit sehr viel mehr Geld ins eigene Land spülen könnten.
Ja, das ist eine Art des Wirtschaftens, dieser dieser Merkantilismus. Das ist eine Art des Wirtschaftens, die offenkundig nicht in allen Staaten funktionieren kann. Also es können nicht alle Länder mehr exportieren, als sie importieren. Nur ist das natürlich dem einzelnen Staat völlig egal. Ja, man kann es ja trotzdem mal quasi im eigenen Land probieren, ob man es irgendwie schafft, das machtpolitisch global durchzusetzen. Immerhin geht es ja jeder individuellen Regierung nicht um das Wohl des gesamten Globus. Oftmals geht es Regierenden ja nicht einmal um das Wohl des eigenen Staatsvolkes, sondern um das Florieren der heimischen Wirtschaft und den eigenen Machterhalt. Und die Idee des Merkantilismus, die feiert im 19. Jahrhundert ein Comeback. Das sagt man dann quasi Neomerkantilismus dazu. Aber eigentlich ist es dasselbe Konzept, was natürlich ein wunderbares Instrument in einem Zeitalter imperialer Staatsmächte ist, ja, die miteinander konkurrieren und die versuchen, einerseits den Teil der Welt, der besonders viele Rohstoffe liefern kann, in Abhängigkeiten von einem zu bringen, militärisch, sich diese Länder mit Gewalt notfalls auch nutzbar zu machen, dass nicht dort dann am Ende die schönen Rohstoffe weiterverarbeitet werden, sondern im eigenen Land, dass man also diese ökonomische Macht aufbaut und dass man natürlich gegenüber den anderen imperialen Ländern immer die Nase vorn hat. Und in dieser Zeit floriert dann diese Idee. Ja, da hat man in Deutschland Ökonomen wie Friedrich List, die sagen, naja, wenn man Großbritannien, wenn man den USA so hinterherhinkt, dann soll man doch auf diese Art und Weise aufschließen. Und noch dazu dürfen wir nicht vergessen, hohe Schutzzölle waren überall auf der Welt die Regel. Unter anderem, weil die Regierungen auch Angst hatten, ihre Macht durch einseitigen Abbau von Zöllen zu untergraben.
Ja, es ist ja ganz erstaunlich jetzt, dass wir sehen, China verarbeitet sehr viel jetzt und baut zum Beispiel E-Autos und exportiert sie und sie sind dann auch noch günstiger. Und jetzt sehen wir, wie sowohl die EU als auch die USA bestrebt sind, das zu unterbinden durch Zölle, durch irgendwelche Barrieren, die man aufbaut, immer mit der Argumentation, ja, die subventionieren ja so sehr ihre Autoindustrie, dass das eine unglaubliche Ungleichheit ist, ein Wettbewerbsvorteil, den wir auf dem Weltmarkt nicht tolerieren können. In Wahrheit ist es so, dass man, also es stimmt, dass es diese Investitionen und Subventionen gibt, aber es ist natürlich so, dass die Autoindustrien in allen Ländern, gerade in Deutschland ja, gut unterstützt werden und dass es hier vor allem darum geht, dass man sagt, ach so, die geben uns jetzt nicht einfach nur die Rohstoffe, damit wir E-Autos bauen und können, sondern jetzt machen die das selbst und damit bekommen sie plötzlich eine Marktmacht, was man dann vereiteln will.
Ja, und vor allem also, auch eine Zukunftstechnologie, die sie in der Hand haben. Und natürlich, wenn die erstmal gesetzt sind, ihre Autos weltweit gefragt sind, haben sie immer mehr Geld, was sie investieren können, immer besser werden können und dann Europa abhängen können. Und das ist schon lustig, ne, dass man von westlicher Seite über lange Zeit über immer das Loblied auf den Abbau von Handelsbarrieren gesungen hat, beispielsweise immer die Vorteile der sogenannten internationalen Arbeitsteilung beschworen hat, solange andere Länder in einer schwächeren Position waren. Ja, solange man irgendwie gesagt hat, entweder die schicken einem Rohstoffe billig zu, die man dann selbst verarbeitet und daran viel Geld verdient, oder solange man Billiglohnarbeit in diesen Ländern nutzbar machen könnte für irgendwelche Produkte, die gar nicht so schlimm wichtig sind. Solange fand man das immer toll.
Beziehungsweise mit Vorprodukte.
Ja, oder Vorprodukte. Solange fand man das immer prima. Aber wenn auf einmal der Spieß sich umdreht, dann ist das eine Riesenschweinerei gegen die Marktgesetze.
Ja, springen wir nochmal ins 19. Jahrhundert. In Deutschland gab es Gegenstimmen, die nicht auf Handelsbarrieren setzten. Das Problem war recht klar. Es war ja nicht so, dass Deutschland hohe Importzölle erheben, dafür aber umstandslos ins Ausland exportieren konnte. Nein, das Ausland erhob natürlich mindestens genauso hohe Importzölle. Dadurch wurde die Globalisierung, viele Ökonomen würden sagen, die globale Arbeitsteilung über viele Jahrzehnte behindert. Für die deutschen Politiker galt außerdem, auf dem Weg des Merkantilismus ließ sich in Deutschland nicht wirklich ein Exportmodell entwickeln, weshalb Stimmen nach einer Handelsliberalisierung bereits Ende des 19. Jahrhunderts laut wurden. Eine besondere Rolle spielte der zweite Kanzler des Deutschen Reiches, Leo von Caprivi. Der Nachfolger Bismarcks trat sein Amt 1890 an und wollte eine Abkehr vom Neomerkantilismus einleiten.
Ja, da ist dann also irgendwann der Groschen gefallen. Aha, auf diese Art und Weise kann man gar kein Erfolgsmodell haben mit Neomerkantilismus, denn Das kann man zwar machen, wenn die anderen Nationen nicht auf den Trichter kommen, ja. Also wenn so ein Colbert in Frankreich sagt, lass uns das doch mal so machen und die anderen Länder drumherum verstehen nicht so ganz, was los ist, dann kann man sowas vielleicht probieren. Weiß ich jetzt nicht, wie historisch das wirklich war und wie erfolgreich das war, aber man kann sich das ja noch irgendwo vorstellen. Aber klar, wenn alle Länder miteinander so umgehen, dass sie sagen, wir erheben hohe Schutzzölle, um unsere heimische Industrie zu schützen etc., dann funktioniert das Ganze natürlich auch nicht. Das heißt, wir hatten hier jemanden, der liberalisieren wollte, um die deutschen Exporte zu stärken, wenngleich wir es trotzdem nicht mit einem radikalen Freihandelsvertreter zu tun hatten. Ja, also Bismarcks Nachfolger, der Caprivi, wollte zum Beispiel weiterhin die deutsche Landwirtschaft vor günstigen Importen schützen, was wahrscheinlich zwei Gründe hatte. Erstens konnten so die konservativen Agrarier ruhig gestellt werden. Wir wissen, Landwirte sind in jedem Land immer eine mächtige und lautstarke Lobby, also gegen die es nicht so einfach ist, zu agieren. Und das mag vielleicht ökonomisch auf den ersten Blick sinnvoll erscheinen, günstige Lebensmittel aus dem Ausland zu importieren und die heimischen Produzenten dann quasi damit kalt zu stellen. Nur bedeutet das natürlich, dass man die als politische Feinde hat. Und zweitens ergibt sich daraus dann ja ein machtpolitisches Problem, nämlich ein Land, das keine eigene Lebensmittelproduktion hat und Nahrung nur importiert, ist natürlich sehr angreifbar in Handelskriegen. Also wenn jetzt ein Land in einen Krieg gerät und dann sagen alle anderen Länder auch, nee, euch schicken wir doch keine Lebensmittel mehr und man hat gar keine eigene Landwirtschaft mehr, dann sieht's schlecht aus. So, das heißt, das war also das Kalkül. Was die Lebensmittel betraf, war Caprivi durchaus zu einem moderaten Protektionismus bereit. Ansonsten wollte er aber liberalisieren, da er sicher war, wenn Deutschland nicht Güter exportierte und dadurch die Wirtschaft ankurbelte, dann würde die Bevölkerung abwandern. Immerhin befand sich das Reich damals in einer Zeit großer Immigrationswellen. Jedes Jahr wanderten 100.000 Menschen ab. Und in einer Reichstagsrede im Dezember 1891 sagte Caprivi daher, lohnende Arbeit wird, wenn diese Verträge genehmigt werden, also Freihandelsverträge, zur Perfektion kommen, gefunden werden. Wir werden sie finden durch den Export. Wir müssen exportieren. Entweder wir exportieren Waren oder wir exportieren Menschen. Mit dieser steigenden Bevölkerung, ohne eine gleichmäßig zunehmende Industrie, sind wir nicht in der Lage weiterzuleben.
Ja, und in den Folgejahren wurde in Deutschland intensiv um Handelsliberalisierungen gerungen. Während konservative Agrarier für einen Protektionismus stritten, gründeten sich auf der anderen Seite Lobbyorganisationen wie der Bund der Industriellen, kurz BDI. Dabei handelt es sich, wie der Name vermuten lässt, um eine Vorgängerorganisation des heutigen Bundesverbands der deutschen Industrie. Tatsächlich wuchs das deutsche Exportvolumen immer weiter. Im Jahr 1900 war Deutschland der zweitgrößte Exporteur der Welt. Damals waren die Exportwaren aber noch ganz anders als heute. Also das ist ganz erstaunlich, wenn man das so liest. Ja? Auf Platz 1 Textilien. Also heute Textilien, klar, in Bohlerdingen wird noch ein bisschen was gemacht, aber spielt eigentlich keine große Rolle mehr.
Ich glaube, Bohlerdingen musst du erklären, Wolfgang.
Naja, Trigema, Wolfgang Krupp natürlich, das wissen unsere Zuschauer Hörer. Doch.
Die Marke mit dem Affen, ja.
Die Marke mit dem Affen, der Affe bleibt übrigens.
Ja, super.
Die Kinder haben jetzt übernommen und das ist die frohe Botschaft, dass der Affe bleibt. Platz 2 Eisenwaren, Platz 3 chemische Erzeugnisse und erst dann auf Platz 4 Maschinenbauprodukte. Tatsächlich war selbst Zucker ein wichtigeres Exportgut für das Deutsche Reich als der Maschinenbau.
Und du hast eben gesagt, Deutschland war der zweitgrößte Exporteur der Welt. Und dennoch, ganz wie mit den USA heute, die ja auch zweitgrößte Exporteur der Welt sind, war Deutschland damals tatsächlich ein Land mit Außenhandelsdefizit. Deutschland importierte mehr, als es exportierte. Nun, wie war das damals möglich? Man muss sich ja immer fragen, wie funktioniert das eigentlich technisch? So Außenhandelsstatistiken können ja trügen, dass man sagt, ein Land importiert mehr, als es exportiert. Das klingt erstmal nach einer wahnsinnigen Schwäche. Tatsächlich war das damals aber nicht so, denn es lag daran, dass es ausländischen Kapitalbesitz gab. Das heißt, deutsche Unternehmer und Kapitalbesitzer hatten Tochterunternehmen im Ausland oder sie waren an ausländischen Unternehmen beteiligt und auf diese Weise erhielten sie Zahlungsströme aus dem Ausland und konnten mit diesem Geld importieren. Und da sehen wir dann auch, was so eine Zahlungsbilanz verschweigt. Wenn ein Land mehr importiert als exportiert, muss das nicht unbedingt Schwäche sein, sondern wir sehen in diesem Fall, das Defizit entsteht dadurch, dass deutsche Kapitalbesitzer im Ausland Vermögen hatten, von dem sie gelebt haben. Und das ist dann ja zum Beispiel nicht unbedingt ein politisches Problem.
Wir wollen nun nicht im Detail nachzeichnen, wie die Versuche des Deutschen Reiches, Handelsbarrieren abzubauen, im Einzelnen verliefen. Tatsächlich setzten sich nach der moderaten Liberalisierung Caprivis immer wieder auch Protektionisten im Staat durch, die die Zölle wieder erhöhten und etwa versuchten, durch imperialistische Expansion neue Absatzmärkte zu erobern. Eine entscheidende Wende für die deutsche Exportpolitik brachte aber der Erste Weltkrieg mit sich, der bereits genannte Jan Ottmar Hesse schreibt dazu Folgendes. Der Erste Weltkrieg und der Versailler Vertrag von 1919 änderten die außenwirtschaftliche Lage Deutschlands tiefgreifend und nachhaltig. Außenwirtschaftspolitisch stellte der faktische Totalverlust sämtlicher Auslandsanlagen die größte Hypothek für die Weimarer Republik dar. Ausländische Tochtergesellschaften deutscher Unternehmen waren nach dem Krieg überwiegend enteignet worden, zusammen mit sämtlichen Patenten.
Und weiter schreibt Hesse, ausländische Dienstleistungs- und Kapitaleinkommen, die vor dem Krieg die Stütze des deutschen Handelsbilanzdefizits dargestellt hatten, entfielen 1919 quasi über Nacht, während der Importhunger Deutschlands angesichts einer weit unter dem Vorkriegsniveau produzierenden Landwirtschaft größer geworden war. Jetzt sah die Welt also ganz anders aus. Jetzt war dieses Defizit tatsächlich ein Zeichen von Schwäche. Vor dem Ersten Weltkrieg hatte Deutschland zwar ein Defizit, dieses konnte aber durch ausländische Kapitaleinkommen ausgeglichen werden. Nun waren diese Eigentümer aber infolge des Krieges enteignet worden. Heißt, Geldflüsse nach Deutschland fielen weg, es musste aber weiterhin importiert werden. Und nach dem Ersten Weltkrieg kamen bekanntlich kaum leistbare Reparationsforderungen der Alliierten hinzu, als Bestrafung dafür, dass Deutschland den Ersten Weltkrieg begonnen hatte. Und dann ist ja auch irgendwie klar, dass die einzige Schlussfolgerung, die man damals in Deutschland ziehen konnte, lautete: Deutschland muss den Export noch stärker forcieren, denn nur durch Außenhandelsüberschüsse würde es dann möglich sein, die Reparationszahlungen des Versailler Vertrags leisten zu können und weiter die so dringend benötigten Lebensmittel zu importieren. Der Ökonom Bernard Harms, der noch einige Jahrzehnte zuvor sich für Protektionismus aussprach, der erklärte im Jahr 1924, Deutschland ist gezwungen, aus Exportüberschüssen Gewinne zu erzielen, um aus diesen sowohl seine Verpflichtungen zu erfüllen, als auch erneute Kapitalbildung herbeizuführen. Industrieller Export ist die Losung der Zukunft.
Hier merken wir schon, dass es verfehlt wäre, einfach nur von einer Ideologie zu sprechen. Oftmals wird das deutsche Exportmodell heutzutage von keynesianischen Ökonomen kritisiert, weil es zu Ungleichgewichten im internationalen Handel führt. Oder es wird kritisiert, weil es auf Lohnzurückhaltung fußt und diese weiter verstärkt, also auch innerhalb eines Landes zu Ungleichheit führt. Das ist zwar richtig, dennoch ist es aus Sicht der einzelnen Staaten durchaus ein pragmatischer Weg, Machtstreben mit anderen Staaten. Das mag man unsympathisch finden, und das tun wir auch, aber es ist keineswegs eine bloße Ideologie, sondern die Anforderung eines globalen Wettbewerbssystems, um andere Länder in Abhängigkeiten zu halten und selbst nicht allzu sehr in solche zu geraten.
Und das ist natürlich ein Anreiz für alle Staaten, nur können das nicht alle es so gut durchsetzen. Ja, dazu gehört eine gewisse Militärmacht, eine gewisse Wirtschaftsmacht, die man vielleicht schon hat, vielleicht aber eben auch nicht, und dann wird es schwierig, das noch einzuholen und so weiter. Jetzt im Sonderfall der Weimarer Republik war diese Exportsucht oder diese Lust darauf zu exportieren war natürlich eine absolute Notwendigkeit, um die kaum erfüllbaren Reparationsansprüche zu erfüllen, um Wachstum zu stimulieren und nebenbei für Löhne zu sorgen, von denen die deutsche Bevölkerung wenigstens irgendwie leben konnte. Hesse schreibt, es war diese Konstellation, die die wirtschaftliche Ausgangslage für die Weimarer Republik so verheerend und überaus hoffnungslos machte. Solange ausländische Kredite nicht erreichbar waren, mussten Exportüberschüsse für die Regierungen des Deutschen Reichs als die einzige Möglichkeit erscheinen, Devisen, also ausländische Währungen, zu erwirtschaften, die zum Einkauf von Rohstoffen und Nahrungsmitteln dringend gebraucht wurden.
Und das stellte sich nach dem Ersten Weltkrieg als schwierig heraus, denn einerseits kam es nicht wirklich zum Abbau von internationalen Handelsbeschränkungen, andererseits hatten sich ehemalige Handelspartner im Verlauf des Krieges anderen Partnern zugewandt. Die Versuche, den Export anzutreiben, konnten nur durch unkonventionelle Mittel gelingen. Etwa durch staatliche Exportversicherungen. Dadurch sollten Unternehmen, die in politisch instabile Länder exportierten, abgesichert sein, falls es Probleme geben sollte bei der Bezahlung der Waren. Auch griff die deutsche Regierung in den frühen 1920er Jahren immer wieder zu Währungsabwertungen, die einerseits deutsche Produkte für das Ausland günstiger machten, andererseits aber für eine höhere Inflation sorgten. Und wie wir wissen, war auch das ein Grund für die Hyperinflation von 1923. Die Lage der Weimarer Republik war also vertrackt und schwer auflösbar.
Und sie wurde auch nicht gerade besser durch die Weltwirtschaftskrise, die auf den Börsencrash von 1929 folgte. Skurrilerweise, Ironie der Geschichte hier, sorgte aber diese Krise für den ersten Außenhandelsüberschuss Deutschlands. Und das hatte folgenden Grund: Die Exporte brachen zwar stark ein, aber nicht so stark wie die Importe. Ja, also es gab Massenarbeitslosigkeit, es gab Verarmung ohne Grenzen, aber zum ersten Mal einen positiven Außenbeitrag.
Und verrückterweise, auch wenn viele Verlierer sind, gibt es Gewinner, ne?
Genau, in dem Fall eigentlich wirklich nur ideelle Gewinner, denn gebracht hat das natürlich niemandem was, aber man war trotzdem verrückterweise stolz drauf in Deutschland. Der Außenminister, also natürlich nicht die normalen Deutschen, denen war das wurscht, aber in der Politik zum Beispiel, der Außenminister Konstantin von Neurath erklärte eine Woche vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten, dass nur Deutschland und die USA unter den Industrieländern einen Handelsbilanzüberschuss aufweisen würden und dass es nun darauf ankomme, diesen zu verteidigen.
Wir wissen, wie es kam. Die Nationalsozialisten kamen an die Macht und diese waren bekanntlich keine Freunde des Freihandels. Was aber nichts daran änderte, dass auch sie darauf drängten, dass Deutschland Exportüberschüsse erwirtschaften müsse. Praktischerweise war mit der Lausanne-Konferenz von 1932 das Thema der Reparationsforderungen der Alliierten gegenüber Deutschland abgehakt. Nun dienten die Exporterlöse nicht mehr dazu, Länder wie Frankreich zufriedenzustellen. Stattdessen ging es darum, möglichst viele Devisen, also ausländische Währungen, zu erlösen, um damit das importieren zu können, was die Nazis für die heimische Aufrüstung und die heimliche, muss man auch hinzufügen, die heimliche Aufrüstung brauchten und was sie nicht autark herstellen konnten.
Ja, die Nazis hatten ja da ein ganz verrücktes Programm. Sie haben ja versucht, vieles, was sie importieren mussten, selbst herzustellen, beispielsweise synthetischen Treibstoff oder Kautschuk, all das hat man ja versucht, selbst herzustellen. Das ging aber natürlich nur sehr begrenzt, beziehungsweise war sehr unökonomisch. Ja. Also da musste man wahnsinnig viel Aufwand betreiben und das hat sehr hohe Kosten verursacht, weshalb man natürlich weiterhin importieren musste. Und das lief dann folgendermaßen: Wenn deutsche Unternehmen, oder ist eigentlich bis heute so, wenn Unternehmen ins Ausland etwas exportieren, dann wird ganz oft gar nicht unbedingt das in der jeweils heimischen Währung abgeschlossen, dieses Geschäft, sondern das wird oftmals in einer der Leitwährungen, also im Regelfall dem Dollar, vielleicht noch Yuan oder Euro, aber meistens im Dollar heutzutage wird das abgewickelt. Ja, also wenn jetzt irgendwie ein Unternehmen, was weiß ich, aus dem Kongo nach Indien oder so was schickt, dann wird das im Dollar normalerweise bezahlt, weil es die wertbeständigste globale Leitwährung ist. Und so war es damals auch. Deutschland exportierte, bekam dafür Devisen und dafür konnte man dann, zumindest vor Kriegsausbruch, damit konnte man dann im Ausland Ressourcen, die man selber nicht oder nur sehr teuer herstellen konnte, für die heimliche Aufrüstung erwerben. Das heißt, man hat da ein Handelssystem eingeführt, das alles andere als liberal war. Also es wurde sehr, sehr streng geregelt, welche Waren überhaupt nach Deutschland importiert werden durften, damit die Nazis genügend Devisen für ihre eigenen Zwecke zur Verfügung hatten. Also es ist eben nicht so, dass man dann sagt, ja, da ist das Unternehmen, das hat dann die Dollars und damit kann es dann überall in der Welt kaufen, was es möchte, für den eigenen Unternehmensbestand. Nein, es war dann ganz festgelegt, was durfte eingeführt werden und was nicht. So. Und was man da so schön sehen kann, ist, es war eine Exportpolitik, die diente nicht den Wohlstandsgewinn in der Durchschnittsbevölkerung. Sie diente eigentlich noch nicht mal streng genommen dafür, dass die Reichen reicher wurden, wie es ja sonst oft im Kapitalismus läuft, sondern vor allem wurde so der Imperialismus der Nationalsozialisten ermöglicht. Denn Hitler war bekanntlich der Auffassung, dass nur durch Großmachtstreben ökonomische Prosperität für Deutschland möglich war. Wie das Ganze ausging, ja?
Ja.
wie das ausging, das wissen wir ja alle. Und das werden wir daher auf eine weitere Folge verschieben, wie es dann nach dem Zweiten Weltkrieg weiterging, wie es dann möglich war, dass so ein Exportwunder, wie man es dann gerne nennt, einsetzte.
Mhm. Ja, es ist immer wieder, wenn man das hört, so so verrückt. Also diese Annahme, dass man wirtschaftlich nur stark sein kann, indem man Deutschland vergrößert, also das Land wirklich vergrößert und das Land sich ja dann verkleinert hat nach 45 aus Gründen und wir jetzt eben Exportweltmeister. Ewigkeiten waren jetzt auf dem dritten Platz gut, aber also wie wenig das mit dieser Annahme zu tun hatte, dass das Land besonders groß sein muss. Ne?
Das stimmt total, wenngleich, das fand ich ja so schön damals, als ich dieses eine Interview mit Adam Tooze geführt hatte, was bei Wohlstand für alle Spezial damals erschienen ist, was man auch heute noch bei YouTube natürlich findet. Da hat er ja auch gesagt, dass aus der damaligen Situation heraus diese Analyse, so mörderisch sie auch war und also vor allem die Folgen waren ja mörderisch, dass natürlich in der damaligen Großmachtkonstellation das irgendwie auch Sinn ergeben hat. Ne? Also die 20er Jahre bestanden ja beispielsweise wirklich nur daraus, dass Deutschland sich abrackert, wie es will, und das geht vorne und hinten nicht. Man kann diese Reparationszahlungen nicht begleichen. Man kommt nicht in irgendeine Art von Wirtschaftswachstum, unter anderem wegen dieser ganzen Handelsbarrieren. Das heißt, da saßen dann eben viele Menschen, unter anderem Hitler, dem gegenüber und haben gesagt, naja gut, dann wird es wohl anscheinend nur durch Expansion gehen. Da haben sie sich tatsächlich auch an den USA orientiert und haben gesagt, naja, die haben ja so jahrzehntelang, sind die immer weiter nach Westen gerückt quasi und haben da so immer neues Land erschlossen und immer neue Ressourcen erschlossen und all das und dadurch so ein Wachstum geschafft. Und wenn Deutschland so leben will wie der Amerikaner, dann muss es eben auch so gehen, nur halt in die andere Richtung, nach Osten.
Naja, das ist die Frontier-These dann umgemünzt, wenn man so möchte. Immerhin hatten sich in der Zeit des Kaiserreichs und der Weimarer Republik durchaus einige Institutionen und Netzwerke gebildet, die für eine freiheitliche Handelspolitik zu kämpfen bereit waren. Nicht nur Unternehmer, auch viele Ministerialbeamte dachten etwa zur Zeit der Weimarer Republik, dass ein freier Handel gut für Deutschland sein könnte. Nur standen die Zeichen dafür in den 20ern und 30ern schlecht. Für heute ist erst einmal wichtig zu verstehen, dass der Anreiz für Staaten, durch eine starke Exportwirtschaft auch politische Macht zu erlangen, keineswegs ein deutscher Sonderweg des 20. Jahrhunderts ist, sondern schon Jahrhunderte früher in Frankreich erprobt wurde und dass die politischen Machtkonstellationen des 19. und 20. Jahrhunderts bei vielen deutschen Politikern den Eindruck erweckten, dass ein ökonomisch prosperierendes Deutschland nur als Exportland denkbar sei.
Nun zum Abschluss noch ein paar Hinweise. Wie bereits am Anfang gesagt, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns bei Patreon und Steady unterstützt, wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn ihr vielleicht gar etwas gelernt habt. Außerdem haben wir noch Veranstaltungshinweise. Wolfgang, du bist am 9. und 10. Mai in Mülheim an der Ruhr und dort wird das Stück Die Vermittlung gezeigt, das sich mit Peter Weiß, Luigi Nono, der deutschen Geschichte und dem Antisemitismus beschäftigt und du wirst dort an beiden Abenden den Einführungsvortrag halten.
Und Ole, du bist am 16. Mai in Berlin, um im Brechthaus mit Sabine Nuss und Jonna Klick über die Grenzen des Privateigentums zu sprechen. Alle Informationen findet ihr in der Beschreibung. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!